Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Podcast für Damen und Herren mit einem Gutschein für XXL Lutz. Heute geht es um ein ganz besonderes Kulturprodukt, Katzenbilder. Sie sind überall um uns herum und waren auch schon immer überall und wurden auch schon immer ein wenig belächelt. Mit der Kunstwissenschaftlerin Elena Korowin, die im Wagenbach Verlag ein Buch zur digitalen Welt des Cat Content veröffentlicht hat, unterhalte ich mich deshalb über die Geschichte der Katzenkunst, darüber, was Kitsch ist und wie ihre eigene Biografie damit hineinspielt. Also viel Vergnügen beim Gespräch mit Professor Elena Korowin und natürlich Miau.
Ich habe auch kein Problem, die Katzenlady zu sein. Ich habe auch kein Problem, ich hatte auch für so lustige Magazine wie Geliebte Katze Interviews gegeben. Ich fand das eigentlich als eine Auszeichnung, dass so ein Katzenpflegemagazin auf einmal mit mir sprechen will, weil ich bin ja jetzt keine Biologin.
Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen eigentlich?
Das ist eine interessante Frage, weil ich jetzt natürlich auch so im deutschsprachigen Raum die Cat Lady bin eigentlich. Was ich eigentlich nie war. Ich mag Katzen, ich habe auch Katzen, aber ich habe mich nie so, ich habe nie diesen Kult ausgelebt. Und ich habe mich aber lange in meiner wissenschaftlichen Arbeit mit Kitsch befasst. Mhm. Ich habe jetzt weniger darüber publiziert, weil es gibt genug Publikationen über den Kitsch. Das ist etwas, was ich so für mich einfach versucht habe zu verstehen. Dann habe ich mit Wolfgang Ulrich gesprochen, der ja mit Ann-Kathrin Kohut diese Bücher herausgibt, und habe gesagt, ich würde eigentlich gerne was zum digitalen Bildräumen und Kitsch machen. Dann haben wir ganz lange darüber nachgedacht, so was gibt es denn, was ist so der Kitsch oder die Folklore des Internets, und da sind wir ziemlich schnell auf den Cat-Content gekommen. Das Zweite, was noch im Raum schwebte, das waren diese ganzen Make-up-Tutorials. Das war so die Zeit. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und ich habe dann einfach darüber nachgedacht, was möchte ich mir für meine Recherchearbeit anschauen den ganzen Tag? Möchte ich mir Katzen-Content anschauen oder möchte ich mir diese Make-up-Videos anschauen? Und dann ist mir ziemlich klar geworden, ich würde lieber die Katzen anschauen, weil diese Make-up-Videos, die sind doch schon auch oft so gefärbt. Die wollen suggerieren, du musst anders aussehen, du bist nicht genug. Also es gibt natürlich jetzt neuen Make-up-Content, ja, das wissen wir auch. Aber die Zeit, das war noch sehr stark, dieses Jahr verändert dein Gesicht. Und der Cat-Content zu dieser Zeit und heute nach wie vor anders gefärbt, aber der Cat-Content will nichts von dir. Der Cat-Content ist meiner Auffassung nach sowas wie L'Art Polar. Er existiert um seiner selbst willen. In der ursprünglichen Form verkauft dir niemand was. Natürlich haben auch ganz viele Unternehmen und auch politische Gruppen den Cat-Content für sich entdeckt. Aber vor ein paar Jahren noch, als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben und dafür recherchiert habe, war Cat-Content erstmal nur da, um da zu sein. Um auch vielleicht das Internet ein bisschen zuzumüllen oder, wenn man das positiver ausdrücken will, anzufüllen mit Dingen, aber nicht mit einer Art von Message dahinter, wie optimiere dich selbst oder kaufe das. Das, was im Internet ja omnipräsent ist und so anstrengend.
Ja, Cat-Content, das kommt ja auch im Buch so ein bisschen raus, gerade zum Anfang. Hat ja auch so was Therapeutisches, ne? Also weil Sie jetzt so gesagt haben, mit was will ich mich lieber befassen? Mit Katzen oder mit Make-up? Und da hatte ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, dass es total stimmt. Das hat ja so was total Beruhigendes, sich das anzugucken.
Ja, dazu gibt es auch wirklich Untersuchungen, die besagen, also wir müssen immer so im Cat-Content, das hat ja auch mittlerweile, so seltsam sich das anhört, aber es hat ja auch schon so Epochen, ja, oder so Timelines, ja. Und so der frühe Cat-Content so zu seinem Zenit um 2015, das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, der wurde auch untersucht, so von 2014 bis 2018, warum schauen sich Menschen Katzenvideos an, was für ein Areal des Gehirns wird da eigentlich aktiviert. Und das war, wie ich das in diesem Buch dargestellt habe, wirklich diese zwei Dinge. Also es ist einerseits Prokrastination, wenn man im Büro sitzt und man hat keine Lust, irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen, dann landet man schnell bei Katzenvideos. Und es macht glücklich. Also süße, kleine Katzenbabys dabei zu beobachten, wie sie irgendwas Knuffiges machen, hat wirklich dieselbe Wirkung auf unsere Glückszentren wie Süßigkeiten essen oder vergleichbare Dinge. Also es werden wirklich Gehirnareale angezapft, die so eine Art Wohlgefühl auslösen.
Könnten Sie mir mal so eine kleine Timeline des Cat-Contents schildern?
Also der Cat-Content ist mir persönlich in seiner Ursprungsform nicht begegnet. Das ist eigentlich der Anfang der Internetzeitalters, wo die ersten Homepages aufgetaucht sind, wo so Endverbraucher im Grunde angefangen haben, ihren eigenen Content hochzuladen. Das ist noch vor den Social Medias, E-Mails und diese ersten, wo man sich so selber eine Internetpräsentation bauen konnte. Da gab es wirklich viele Menschen, die wollten einfach nur irgendwie im Internet zu sehen sein. Und viele davon, und das ist auch ganz faszinierend, also man sitzt zu Hause, man hat da dieses Modem und man möchte irgendwas über sich erzählen und die Katze springt um einen herum und dann fängt man an, Katzentagebücher zu schreiben und zu erzählen, das ist meine Katze, sie heißt so und so, sie hat heute das und das gemacht, das und das gegessen. Und es gibt wirklich diese Berichte, weil auch viele Menschen das so outsourcen, also ihre eigene Geschichte zu erzählen, nicht aus persönlicher Sicht, weil das zu gefährlich, da ist man zu angreifbar, sondern über das Haustier. Weil über mein eigenes Haustier erzähle ich natürlich auch etwas über mich selbst. Das war so der Anfang. Und dann hat sich das immer weiter potenziert mit den Social Media. Ich meine, das erste Video, was die Erfinder von YouTube hochgeladen haben, das war ein Video von ihren Katzen, wie sie spielen. Das war so, es ist einfach greifbar, es ist überall. Und das ist das Interessante, weil Cat-Content ist mir überall begegnet. Ich habe auch hier an der HBK in Braunschweig ein Seminar zu Cat-Content gemacht und ich habe den Studierenden in der Einführungsveranstaltung gesagt, es tut mir sehr leid, Leute, aber ab heute werdet ihr überall Katzen sehen. Das ist eine Krankheit, die gebe ich jetzt an euch weiter. Und es ist mir aufgefallen, ich bin aus der HBK rausgegangen, durch die Straße gelaufen und ich habe so viele Katzenpostkarten, Katzenwerbungen, Katzen auf Taschen. Also die sind wirklich überall. Wenn wir nicht von Cat-Content als diesen klassischen digitalen Videos, Memes, Bildern sprechen, begegnet es uns überall. Man braucht nur an einem Bahnhof in eine Buchhandlung zu gehen. Es gibt ganze Regale, die nur Katzen gewidmet sind. Ganze, also ich habe hunderte von Geschenken bekommen, irgendwelche Magnete, Tassen, T-Shirts, es ist überall. Ja. Und das hat mich aber tatsächlich meiner Auffassung nach aus der Kulturgeschichte der Menschheit herausgebildet, über die Social Media verbreitet und ist jetzt wieder praktisch in unserem analogen Raum ausgebreitet. Also wie so eine Art Spirale, die sich immer weiter eindroht.
Ja, weil Katzen haben ja schon in Ägypten und ich weiß nicht, spielen ja schon immer irgendwie eine riesige Rolle, ne? Oder dieser Bezug des Menschen zur Katze.
Die Katze, die hat so eine Faszination für den Menschen nicht, weil sie ein Haustier ist. Ein Hamster ist auch ein Haustier und der Hund begleitet den Menschen auch ganz lange, aber wir können die Katze nie greifen. Mhm. Wir können die Katze nie ganz verstehen. Deswegen gibt es auch so viele verschiedene Dokus und Serien, die alle heißen so, was denkt meine Katze, Katzen verstehen, weil Katzen ja so eine Art mystisches Wesen sind, bei dem wir nie genau verstehen können, was denkt es, was will es, wie steht es mir gegenüber. Beim Hund ist es meistens viel einfacher. Der Hund mag einen oder er mag einen nicht, es ist mein Hund oder es ist ein fremder Hund, er kriegt ein Leckerli, also die Reaktionen und die Verhaltensweisen, die sind viel vorhersehbarer als bei Katzen. Und das ist schon seit den Urzeiten der Menschheit auch der Grund dafür, warum Katzen vergöttert, angebetet wurden, weil sie immer so was Geheimnisvolles, Mystisches mit sich trugen. und gleichzeitig auch verteufelt wurden. Also die Katze war ja die das Begleittier der Hexen. Katzen wurde zugesprochen, irgendwie den Teufel in sich zu tragen. Also es ist eine Projektionsfläche für alle Hoffnungen, Bedarfe und aber auch Ängste der Menschen.
Wie ging das denn dann weiter? Also YouTube, das erste YouTube-Video war ein Katzenvideo.
Ja.
Und dann?
Das war ein Katzenvideo, das kann man auch immer noch abrufen. Das lief parallel. Also es gab eben YouTube und dann gab es auch diese sogenannten Imageboards, so wie 2chan und dann 4chan, diese Imageboards, wo Menschen miteinander Communities aller Art begründet haben, wo die sich ausgetauscht haben. Und da wurde interessanterweise zuerst auch so, man könnte sagen, es waren hauptsächlich Frauen, die diese Internet-Homepages betrieben haben mit den Katzentagebüchern. Die wurden mehr oder minder auf den Arm genommen oder teilweise auch wirklich auf eine schreckliche Art und Weise erschrocken. Es wurde Spaß über sie gemacht. Und zwar wurden dann so absurde Katzenbilder und Katzenvideos hochgeladen. Und das, was wir heute auch als Memes kennen, diese Bilder, wo dann ein Katzengesicht drauf zu sehen ist und wo dann irgendwas darunter steht. Also der Klassiker ist ja auch die Grumpy Cat, ja. Und das waren dann so eine Art Reaktionsbilder oder Statementbilder, die dann verbreitet wurden, immer mehr. Und dann irgendwann wurden die aber wieder von diesem abseitigen Foren, 2chan, 4chan, haben die wieder in den Mainstream zurückgefunden und waren plötzlich überall. Und das war der Moment, wo es zu diesem Höhepunkt des Cat-Contents kam. Meiner Auffassung nach ist das so erfolgreich gewesen, weil man mit der Katze auch fast jedes Gefühl ausdrücken kann. Und auch jedes negative Gefühl, ohne direkt negativ zu sein. Also das beste Beispiel dafür ist eine der erfolgreichsten Comicfiguren, das ist der Kater Garfield. Garfield wurde so erfolgreich, weil Garfield eigentlich, also man kann es so sagen, Garfield ist eigentlich ein Arsch, aber weil er eine Katze ist, finden wir den auch irgendwie knuffig, ja? Und Garfield kann alles sagen, alles tun und irgendwie nehmen wir ihm das ab. Und so war das auch bei diesen Memes und diesen Videos. Also man konnte mit der Grumpy Cat, man konnte seinen Hass auf die Menschheit, Hass auf den eigenen Chef, auf die Welt, auf die eigenen Kinder, auf den eigenen Ehemann ausdrücken, ohne das eigene Gesicht oder den eigenen Namen irgendwie öffentlich zu zeigen. Man konnte so ein Statement abliefern. Das ist mehr als ein Emoji, es ist ja ein Statement. Und damit konnte man in eine ganz andere Art von Kommunikation treten.
Hat das auch so damit zu tun, dass man so die eigene Rätselhaftigkeit oder dass man immer so versucht, das Menschliche gegenüber zu verstehen und ja auch dem Menschen manchmal so fragend gegenübersteht und sich fragt, was geht dem anderen vor, dass man das irgendwie so auf die Katze projiziert?
Absolut, absolut. Also ich habe ja in diesem Buch, ist eigentlich meine Hauptthese, dass die Katze einfach der perfekte Avatar ist. Für alle Arten von Gefühlsempfindungen, alle Arten von Botschaften, die man senden möchte, weil sie so vielfältig ist, so facettenreich und auch wie so eine Art Lingua Franca im Internet funktioniert, ja. Also überall auf der Welt kann jemand mit einem Katzenmeme was anfangen, würde ich jetzt behaupten. Die andere These ist, dass die Katze immer da war. Ja, das ist auch etwas, was mir auch eigentlich vorher gar nicht so bewusst war, aber als Erkenntnis im Rahmen dieser Forschung gekommen ist, dass die Katze eigentlich, also das, was wir jetzt in dem digitalen Raum beobachten können mit dem Cat-Content, das ist nichts Neues, sondern es hat eine Omnipräsenz bekommen durch die neue Art der Verbreitungsmöglichkeit. Aber die Art, wie die Katze präsentiert wird, wie mit ihr umgegangen ist, hat sich nicht sonderlich verändert. Wir haben keine neuen Zuschreibungen. Die Zuschreibung des Teuflischen, die hat ein bisschen abgenommen, weil das nicht so viel Raum hat im Internet oder dieses Mystische. Es ist etwas, was es schon auch im 19. Jahrhundert gab. Ja, es gab auch im 19., 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert gab es höfische Damen, die haben Tagebücher ihrer Katzen geschrieben. Eben auf Papier, nicht online, aber das gab es schon. Das ja. ist nicht etwas, das es wird ja oft, wird ja so oft gerne als so eine Art Novum gesehen, das ist es nicht.
Ja, im Buch gibt es auch diese Bilder dieser Postkarten, wo dann so ein Spruch drunter steht, ja. der Henry eigentlich wie Pointer. Heutige Memes ist, ne?
Henry Pointer, genau, das war ein Fotograf aus dem 19. Jahrhundert, der war spezialisiert auf Postkarten und der hat auch irgendwann angefangen, Katzen zu fotografieren und dann ist ihm aufgefallen, wenn ich Katzen lustige Kostüme anziehe und sie in irgendwelche Posen bringe, wird es lustiger. Wenn ich dann noch einen Spruch darunter schreibe, dann verkauft sich das wie warme Semmeln und das ist passiert. Und das ist genau das Gleiche wie die heutigen Memes, nur dass die nicht verkauft werden, sondern so der Distributionsweg frei ist. Das erste Katzenvideo, das stammt aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhunderts von Tesla, von den Edison-Werken. Da gab es erste Filmstudios, wo versucht wurde, kleine Filme zu drehen. Und es gibt diese Boxing Cats, die kann man finden online. Das sind zwei Katzen aus einem Katzenzirkus, die in einem Boxring gegeneinander boxen. Das ist nichts anderes als das, was heute so omnipräsent ist. Es gab es vor über 100 Jahren schon als erste Versuche, mit dem Bewegtbild zu arbeiten.
Verrückt. Jetzt haben Sie das ganz am Anfang eigentlich schon gesagt. Also Cat-Content fällt unter Kitsch oder fällt es nicht unter Kitsch?
Ich würde es schon unter Kitsch bezeichnen oder fallen lassen, wobei ich dem Kitsch sehr zugewandt bin. Also das hat vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin ja aus Osteuropa und wir haben einen anderen Zugang zu Kitsch. Ich arbeite ja viel zu inter- und transkulturellem und ich habe viele Studierende auch aus den südamerikanischen Ländern, die sagen, das ist genau das Gleiche. Ja, der Kitsch wird in diesen Kulturräumen nicht als so abwertend oder auch gefährlich betrachtet, wie man das häufig auch in Deutschland zum Beispiel beobachten kann. Oder ich würde behaupten, so in den protestantischen Ländern. Das hat natürlich viel auch mit der kulturellen Tradition zu tun, mit der Art, wie die Ästhetik, die kulturellen Zeichen sich entwickelt haben über die Jahrhunderte. Aber ich, also meine Studierenden aus Kolumbien und Brasilien sagen, also wir verstehen das total. Diesen Hang zu Kitsch und diese, man fühlt sich dann immer so ein bisschen zu Hause, wenn man diese überbordenden, verpoppten Bilder oder Ästhetiken betrachtet.
Ja.
Und Katze gehört dazu.
Wie definiert sich Kitsch eigentlich?
Naja, es gibt ganz viele unterschiedliche Definitionen von Kitsch. Kitsch ist eigentlich in der Grunddefinition etwas, was nicht natürlich ist, was auch nicht künstlerisch ist, sondern gekünstelt. Ja, also etwas, was so sein will. Etwas, was, auch wenn das jetzt ein unbelebter Gegenstand ist, etwas, was uns vorgibt, irgendwas zu sein, was es nicht ist. Aber ich mag eigentlich, um diesen Unterschied zu kennzeichnen, es gibt aus dem 18. Jahrhundert so eine ästhetische Theorie, es geht da um Literatur, aber man kann es auf alles übertragen, wie so oft in der Kunst. Und da wird von Empfindung und Empfindelei gesprochen. Und Empfindung, das ist etwas, was wir so emotional tief in uns drin verspüren, Gefühle. Und Empfindelei ist so etwas, das ist so Sentimentalität, das ist sowas, was so diese, ja, Groschenromane, Arztromane, Literatur, Melodramen, Soap-Operas in uns auslösen will. Ja, das ist so gekünstelt.
Also das heißt, so ein Spiel, sozusagen so eine Art Spiel mit dem wirklichen Gefühl.
Ja.
Also man kokettiert so ein bisschen mit, man gibt sich dem Gefühl ganz hin, aber man geht nicht ganz tief
ein,
sondern man genießt es sozusagen.
Und was ich daran aber mag und warum ich auch immer für den Kitsch plädieren würde, ist Empfindung und Pathos der Kunst ist immer sehr ernst. Es ist immer, also es will bewegen, Katharsis. Und der Kitsch, die Empfindelei und diese oberflächliche, also auch das, was wir als Camp und Queer kennen. Es hat immer so ein Zwinkern. Es spielt mit der Oberfläche, es ist oft überbordend, es ist übertrieben, es ist zu viel von allem. Und gleichzeitig in diesem zu viel, es parodiert, persifliert, es zeigt eigentlich mit dem Finger auf einen selbst. Ich finde immer, je nachdem, wie man dem Kitsch gegenübertritt, sagt es sehr viel über die Person aus. Wie viel Humor, wie viel Durchlässigkeit besitze ich als Person, wie ernst will ich durchs Leben gehen. Und es hat natürlich alles seine Bewandtnis und jede Person entscheidet es für sich selbst. Aber mir sind die Menschen, die einen Hang oder ein Verständnis für Kitsch empfinden, immer sympathischer, weil sie für mich so eine andere Art von Unernst oder Humor besitzen, ja, dem Leben gegenüber, den Dingen gegenüber, die sie betrachten.
Ach toll, dieses Wort Empfindelei war mir, das hatte ich noch nie gehört. Und es ist mir auch total einsichtig. Ich finde, es ist total verständlich, was da vorgeht. Also was da, wie das funktioniert.
Wenn wir zum Beispiel in so wunderschöne Drag-Shows gehen, ja, das ist super ernst. Und gleichzeitig ist es das auch nicht. Es hat so einen doppelten Boden und man hat die Möglichkeit, da durchzuschauen oder da reinzuschauen, sich da reinzufühlen, das auf sich davon berieseln zu lassen. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viele Menschen, die direkt das Ganze schon wegen der Optik und wegen der Aufmachung einfach nicht aufnehmen können. Und das ist für mich der Unterschied. Mhm. Ja, das ist auch so Camp, ja, diese ganze Bewegung eigentlich, die seit den 60er Jahren sich so entwickelt. Oder auch die Dandys des 19. Jahrhunderts, Oscar Wilde und diese ganzen KünstlerInnen, die so diese Grenze ganz fein überschreiten, immer in die eine und andere Richtung, ja. Das wird häufig als Kitsch betrachtet, aber das ist eben, Kitsch wurde sehr lange als ein abwertender Begriff benutzt.
Und warum ist das so? Haben Sie da eine Theorie oder eine Idee?
Ich habe da eine Theorie, ja. Und zwar, der Kitsch ist ja aufgekommen gegen, so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, so Richtung Ende des 19. Jahrhunderts. Und das war die Zeit, als die Bourgeoisie, als die bürgerlichen Menschen immer mehr Zugang hatten zu Kulturprodukten. Und davor war das ja so, dass die Aristokratie, also die höheren Ebenen der Gesellschaft, ihren Kunstgeschmack raffiniert haben. Das war jahrzehntelange Ausbildung und Arbeit. Man hat von Kind auf gelernt, was ist Kunst, wie verhalte ich mich, wie schaue ich etwas an, wie höre ich, wie spiele ich und so weiter. Das war also harte Arbeit. Und mit dem Aufkommen der Bürgerlichkeit und der Bourgeoisie hat die Mittelklasse den Zugang bekommen zu kulturellen Produkten, zu Kunst. Und dann war das ganz klar der Moment einer neuen Distinktion. Ja, das ist, wenn sich die gesellschaftlichen Klassen ausbilden. Man muss sich ja, wenn man jetzt, sagen wir, ganz salopp aus der Gosse der Unkultivierten nach oben steigt, muss man ja irgendeinen Boden einziehen, eine Distinktion zu denen, die in der Klasse unter mir sind. Und das war der Moment, wo die Avantgarde und der Kitsch entstanden sind und das Verständnis von das ist echte, reine Kunst und das ist alles Wegwerfliteratur, das ist Kitsch, das ist, heute sagt man Popkunst, damals hat man das anders bezeichnet, dekorative Kunst, Gebrauchsgegenstände, Folklore, um zu zeigen, ich bin auf einer anderen Ebene des ästhetischen Verständnisses. Ich bin anders ausgebildet, ich habe anders gelernt, Dinge zu betrachten, da steckt Arbeit drin, ich bin kultiviert. Ja, dieses Wort kultiviert ist ja auch etwas, wenn wir etwas kultivieren, das dauert. Ja, wir können eine Pflanze kultivieren, was auch immer, ja, das ist Arbeit. Und so war das auch mit dem Kunstverständnis. Das heißt, man hat sich separiert von den Menschen, die alles als Kunst sehen, eben so ein Katzenbild, ein Genrebild und dem Verständnis von wirklicher Kunst. Das ist eigentlich ein Erbe des 19. Jahrhunderts.
Ja, ich meine, dann ist der Cat-Content natürlich sozusagen das Gegenteil, ne? Der ist schnell und billig herzustellen und total direkt.
Ja.
Und oder jetzt auch, weiß ich nicht, wenn da so frühe Bilder, Katzengemälde im 18., 19. Jahrhundert vorkommen, das ist eher so, hängt man sich hin, sieht gut aus überm Sofa. Also es ist alles so sehr ja an so einen Gebrauch gekoppelt oder an so ein Tempo, irgendwie auch an so ein Tempo vielleicht.
Ja, und es ist aber auch so, wenn wir heute, also ich war jetzt auch auf dem Gallery Weekend in Berlin und man schlendert so durch Galerien, die ja jetzt erstmal vermeintlich hohe Kunst verkaufen. Im Endeffekt kommen da aber auch Sammlerinnen rein, die sagen, okay, das gefällt mir, das möchte ich über mein Bett hängen. Also wir haben, oder über mein Sofa, wir haben diese Möglichkeiten der Distinktion nicht mehr in dieser Art und trotzdem bleiben wir immer noch bei diesem Kitsch hängen, ja? Das ist, ja, existiert immer noch als Begriff, auch als eine Art Abwertung. Und das finde ich so spannend, dass sich das einfach weiter tradiert hat. Und bei dem Cat-Content ist es so, naja, es ist überall und jede Person. Also ich fange ja in dem Buch auch an damit, dass ich sage, ich sitze auf einer wissenschaftlichen Konferenz und meine Kollegin neben mir schaut sich diese Videos an. Also man kann, es ist kein Guilty Pleasure mehr im Sinne von, das schauen sich nur die unkultivierten Menschen an. Nein, das haben Social Media und diese ganze Ausbreitung von diesen Art von Bildwelten und Inhalten mittlerweile komplett aufgelöst.
Jetzt wollte ich Sie ja auch noch fragen, jetzt haben Sie fast schon so ein bisschen beantwortet zur Kitsch-Frage. Wie sind Sie denn aufgewachsen oder mit was für einer Kultur sind Sie selber aufgewachsen, dass Sie sich für solche Phänomene irgendwie interessieren? Sind Sie in so einem ganz klassischen Kulturhaushalt? Mussten Sie ins Kindertheater gehen und Geige spielen? Oder mit was für einer Kultur sind Sie aufgewachsen?
Ja, ich musste alles. Ich bin in St. Petersburg groß geworden. Also ich habe meine Kindheit in St. Petersburg verbracht und ich bin in eine Akademikerfamilie reingeboren und ich habe alles gemacht. Ich war im Ballett, ich habe Klavier gespielt. Ich habe seit meinem 5. Lebensjahr eine Kunstschule besucht, in der ich sowohl Malen, Bildhauern und so weiter machen musste. Ich habe auch die Kurse der jungen KunstwissenschaftlerInnen im Russischen Museum besucht und bin dann aber mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Eltern sind ausgewandert mit mir zusammen und habe hier eine ganz andere Art von Weiterbildung gehabt. Ja, also natürlich, ich bin auch ins Gymnasium gegangen, aber wir waren erstmal Ausländer, wir waren erstmal Migranten, wir hatten einen ganz anderen Status. Meine Mutter hat in einer Wäscherei gearbeitet, mein Vater hat Pizza ausgefahren, davor haben sie beide an der Uni unterrichtet. Das war so der Bruch. Und für mich war aber der Bruch auch vor allem dann, als ich älter wurde, zu sehen, wie sehr eigentlich in der russischen und ich würde auch sagen in der osteuropäischen Kultur, ich würde das gar nicht so separieren, weil ob das jetzt die ukrainische Kultur ist, die belarussische oder die tschechische, wir haben sehr viele Ähnlichkeiten, ja, weil es gab in den Jahrhunderten von der Herausbildung der Sowjetunion sehr viele künstlerische Netzwerke, Symbolismus und so weiter, die haben sehr stark die Ästhetik geprägt und die Ästhetik der byzantinischen Kirche, die auch sehr weit verbreitet ist, ist natürlich auch überbordend. Also der Kitsch des Osteuropäischen kommt ganz stark aus Byzanz. Das ist das Erbe. Und dann aber in Rheinland-Pfalz aufzuwachsen mit evangelischem Religionsunterricht in Koblenz am Rhein. Und dann zu sehen, okay, das alles, was ich eigentlich schon immer schön gefunden habe, ist ja eigentlich gar nicht schön. Das ist ja Kitsch. Und dann im Kunstunterricht auch zu sehen, diese ganzen Gemälde, die ich so als Kind betrachtet habe, das ist ja auch alles Kitsch, ja? Und das ist alles überbordend. Und also das alles, womit ich aufgewachsen bin und Matrioschkas und so weiter. Und ich glaube, das ist, wenn man das jetzt so im Postskriptum betrachtet, eine Selbstbefragung auch gewesen. Ich meine, wir als WissenschaftlerInnen, wir arbeiten immer an unserer eigenen Biografie. Also jeder Wissenschaftler, der behauptet, objektiv zu sein, und das stimmt nicht. Es ist immer die eigene Biografie, die uns dazu bringt, irgendwas zu machen. Egal, ob ich Krebsforschung, Tiefseebiologie oder Kunstwissenschaft mache, es gibt immer einen Anteil biografischen, der das irgendwie mit bewerkstelligt. Und ja, das war dann irgendwann die Frage, warum haben Menschen in Deutschland so viel Angst vor dem Kitsch? Oder warum wird das so schnell so abgewertet? Und abgesehen von Trends und irgendwelchen Geschmacksstatuten, die immer wieder ausgerufen werden, wollte ich so ein bisschen tiefer graben, das Ganze verstehen, weil ich nicht glaube, dass es nur Moden sind, die das bestimmen, sondern eben diese längere kulturelle Erzählung, dieses Narrativ. Und deswegen finde ich den Katzen-Content auch so großartig, weil der bringt durch die Hintertür den Kitsch rein, ohne dass viele Menschen sich darüber im Klaren sind, was sie eigentlich tun.
Letzte Frage. Ja. Haben Sie ein Guilty Pleasure? Haben Sie selber irgendwas, was Sie sich angucken, wo Sie sagen, das würde ich nie zugeben, dass ich das gut finde?
Ja, lassen Sie mich nachdenken. Ich glaube, ich gucke mir schon sehr viele Dinge an, ich gucke mir unfassbar gerne Bodybuilding-Content an, vor allem von Frauen, starke Frauen, die so Gewicht heben oder erzählen, was sie so am Tag essen. Und also so diese Frauen, die dem Frauentypus nicht entsprechen. So, wenn die Kamera schreien und so, vielleicht ist es so mein Bedürfnis, die Walküren zu sehen im realen Leben. Wobei das, ja, ob das jetzt ein Guilty Pleasure ist oder, ich meine, ich gebe es ja zu. Also
ja,
ich schaue nichts, was mir so peinlich wäre, dass ich es nicht zugeben würde.
Wobei die Bodybuilding-Frauen sind ja fast auch so ein bisschen ein Gegentyp zu den Katzen, ne?
Ja, ja.
Oder eigentlich, oder nicht. Ich überlege gerade. Aber doch, man würde ihnen was anderes zuschreiben, als man vielleicht diesen Katzen zuschreibt.
Ja, das ist vielleicht auf ästhetischer Ebene. Ich finde das auf der Emanzipationsebene, das haben wir ja jetzt gar nicht angesprochen, gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, weil die Katzen sind natürlich auch immer ein Symbol des Devianten gewesen, des Unangepassten. Also man siehe Hexen oder auch die Pussyheads gegen Trump, die Crazy Cat Ladies gegen Trump. Also die Katze hat auch wirklich was Deviantes und die Frauen, die Bodybuilding oder die, also ich gucke vor allem Heavy Lifting. Bodybuilding ist mir zu sehr auf Ästhetik ausgerichtet. Ich mag diese Frauen, denen es eigentlich völlig egal ist, wie sie aussehen, sondern ja. Ich finde, es ist wichtig, wie viele hunderte von Kilos kann ich hochheben. Die sind voller Schweiß, voller diesen Staub, die haben keine schönen Klamotten, eingeölt sind sie auch selten.
Stimmt.
Es geht nicht um Muskeln, es geht um diese Kraft, es geht um etwas zu schaffen. Und ich glaube, das ist im Grunde für mich etwas, was mir auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen auch Hoffnung gibt, weil Bodybuilding finde ich schwierig des Öfteren, weil das doch, es ist eigentlich nichts anderes als Supermodels, nur in einer anderen Körperkonstitution. Die Leute essen genauso verrückt und präsentieren sich auf einer Bühne, aber diese Frauen, die Heavylifting machen, die sind so komplett entgegen dem Frauentyp, der immer noch in unserer Welt, in unserer Gesellschaft gesehen wird. Und diese Art, das zu unterwandern und einfach mit dem Ziel, ich möchte jetzt stupide irgendwie 300 Kilo nach oben werfen können, das ist, glaube ich, etwas, was mir imponiert. Und das ist dann in der Devianz und in der Egalhaltung vielleicht auch gar nicht so weit von der Katze entfernt. Ja, weil der Katze ist eigentlich auch völlig egal, was wir über sie denken.